Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Da lernt einer klassische Gitarre in der Grundschule und spielt Händel und Bach und die Welt nimmt ihn einfach nicht wahr. Und dann fällt ihm ein Song ein wie Cordula Grün.
Und plötzlich sagt die ganze Welt, jawohl, der ist cool, ja. Der kann Poolparty und Après-Ski, das ist ein Musiktiger, der Krawall macht. Dabei steckt auch ein ganz anderer in Josh.
Johannes Sumpich, erfolgreicher Musiker aus Wien und wie Sarah sagen würde, einfach ein richtig feiner Mensch. Diesmal zu Gast bei uns zum Kamottencafé. Jetzt.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
Einen guten Morgen und schönen Sonntag, Südtirol. Es wird so wieder mal Zeit hier auf Südtirol 1 für den Wiener, ja, der immer schon das Musikmachen geliebt hat, den seit Cordula Grün jeder im deutschen Sprachraum kennt, bei dem sich aber jeder einzelne Song lohnt und jede einzelne Textzeile, finde ich. Und ja, ich habe das Gefühl, immer mehr ist das der Fall. Wir frühstücken mit Johannes Sumpich, wie er eigentlich heißt. Wir frühstücken endlich einmal wieder mit Josh. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie cool. Das letzte Mal ist 7 Jahre her.
Das müsste 2018 gewesen sein, glaube ich. Weil 2018 kam Cordula Grün raus.
Ja, das stimmt.
Davor muss ich ganz ehrlich sagen, als Musiker hätte mich nicht einmal 5 Kilometer aus Wien heraus jemand für ein Interview gefragt. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass Südtirol 1 mich nicht gefragt hat nach einem Interview oder einem Frühstück 2017.
Dann hast du recht.
Schau, ja, ein paar Tage ist es schon her.
Ja, als wir das letzte Mal hier gesessen haben, da hast du nach Cordula Grün gerade deinen Reserve-IT-Job geschmissen gehabt.
Ja.
Seitdem ist ganz viel passiert. Zum Beispiel, du bist wieder repariert. Ja? Mhm. Wunderschöner Song. Und vor allem kommst du Ende Juni auch live nach Südtirol.
Das
ist dein letztes Album, Reparatur. Markiert bei dir wirklich sowas wie ein Anfang, wieder ein Neuanfang, eine Wiederherstellung? Warum ist das vorher mit dir passiert, mit diesem Burnout? Von außen war eh alles gut.
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben eh ein bisschen Zeit heute. Ich kenne so Interviews, wo ich irgendwie so 30 Sekunden Zeit habe, über das zu reden. Ich denke, dass gerade das, was da 2018 passiert ist, natürlich auch mein Leben komplett verändert hat, beziehungsweise ist einfach so viel zu tun gewesen. Und ich habe dann irgendwann einmal ein bisschen aufgehört, auf mich selber aufzupassen. Und ich denke mal irgendwie, dass so eine Öffentlichkeitssache, also ist, glaube ich, jetzt in Südtirol nicht so stark und in Deutschland auch nicht so, aber in Österreich war das dann schon viel stärker, dass ich halt irgendwann als Person auch so wahrgenommen worden bin und dann Leute angefangen haben zu sagen, ja, du bist ein Prominenter. Und das hat irgendwie dann mir immer auch total gefallen und ich habe mich voll wohl gefühlt dabei, aber halt irgendwie vergessen, so ein bisschen auch auf mich selber zu schauen. Und ich glaube, dass so eine Karriere in der Öffentlichkeit manchmal irgendwie so ein Brandbeschleuniger sein kann für Dinge, die eh vorher schon ein bisschen so im Unklaren waren. Also ich bin auch durch meine Therapien draufgekommen, dass es jetzt nicht die Karriere war, aus der ich irgendwie Depressionen hatte, sondern ich hatte die vorher schon. Sie sind nur durch dieses Leben dann halt immer stärker geworden, weil das halt sehr fordernd war psychisch. Und ich auch erfolgreich geworden bin mit bisschen über 30 und ich natürlich sehr viele Jahre gewartet habe oder irrsinnig viel Musik gemacht habe und nicht so viel Gehör gefunden habe und dann natürlich das Gefühl hatte, ja, und jetzt musst du mehr arbeiten als alle anderen und jetzt darfst du zu keinem einzigen Interview Nein sagen und jetzt musst du jedes Konzert spielen, überall wahrgenommen werden und habe dann einfach viel zu viel gemacht. Immer aus diesem positiven, guten Gefühl heraus und habe einfach nicht gemerkt, dass es mir irgendwann zu viel geworden ist und hatte auch überhaupt nicht den Mut, mal zu sagen, so, hey, das wird mir jetzt zu viel. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwann einmal da gesessen bin und mir gedacht habe, so, ja, ich will eigentlich gar nicht mehr der Josh sein, obwohl ich es liebe, das zu machen.
Merkt man das an dem Moment oder wann hast du gemerkt, so, jetzt ist einfach genug, ich brauche wirklich Hilfe? Oder
also wirklich gemerkt habe ich es in Wahrheit zu einem Zeitpunkt, wo es ein bisschen zu spät war schon.
Ja.
Wo ich dann eben mir gedacht habe, so, ja, ich will vielleicht gar kein Konzert spielen morgen. Aber ich will ein Konzert spielen morgen. Also das ist sehr schwer zu erklären, aber so, mir ist es zu viel, ein Konzert zu spielen, aber ich möchte gerne ein Konzert spielen, aber ich möchte mich eigentlich gut dabei fühlen. Und die Momente auf der Bühne waren auch nie so das Problem, sondern einfach das alles drumherum. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass ich Probleme damit hatte, dass mich viele Menschen anschauen. Und das ist natürlich, wenn man irgendwie jetzt, wenn ich privat in Südtirol bin, dann ist das alles noch relativ chillig.
Wie schön.
Ist auch in Norddeutschland chillig, in München wird es schon langsam. Also, aber in Wien und in ganz Österreich ist es natürlich trotzdem dann schon ein bisschen so was anderes, wenn man so einen ganz schlechten Tag hat und dann sind die Menschen da draußen sind wahnsinnig lieb zu mir und wertschätzend. Aber trotzdem habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, so ja, ich war dann bei einer Fernsehsendung in der Zeit, wo es mir sehr schlecht gegangen ist und war Juror für sowas wie Deutschland sucht den Superstar.
Ja, Starmania,
oder ja, bei uns heißt es Starmania.
Ja, ja.
Bei dem war ich in der Jury und ich habe halt damals eigentlich so das Gefühl gehabt, eigentlich will ich gar nicht, dass irgendwie eine Kamera auf mich gerichtet ist, wo ich irgendwann gemerkt habe, so, oh, ich will eigentlich nur noch alleine in einem Zimmer liegen. Mhm. Dass mich niemand ansieht, mir ist alles peinlich, also mir war mein Aussehen peinlich. Ich habe gedacht, dass ich wirklich schlecht bin, also ich hab mir irgendwie gedacht, so jeden Tag, ja, nach dem nächsten Konzert ist es sowieso vorbei, weil irgendwann kommen die Leute jetzt drauf, dass ich dass das nur Zufall war, dass ich hier...
Das ist krass, dass du das Wort peinlich verwendest.
Ja. Ja, ich hatte eine riesengroße Scham über all das, was ich tue. Also so, ich hatte quasi kein Selbstvertrauen. Gleichzeitig haben mir die Menschen da draußen, die zu meinen Konzerten gekommen sind, und das waren dann vor eineinhalb Jahren auch schon sehr, sehr viele. Und ich hab dann irgendwann einmal so Momente gehabt, wo ich meinen Schlagzeuger gefragt habe, so, mochten die das heute?
Weil ich gedacht habe,
die hassen mich. Irgendwann einmal hat es dann Klick gemacht und dann habe ich ein Buch über Depressionen gelesen und mir gedacht so, warte mal, irgendwie, oh scheiße, das klingt genau wie mein Alltag. Ja. All das, was der schreibt, und dadurch habe ich dann irgendwie erkannt, so, ja, ich darf mich trauen, das eine Krankheit zu nennen und das irgendwie zu therapieren zu lassen. Vorher habe ich mir immer nur gedacht so, ja, jetzt du nicht so. Die anderen Künstlerinnen und Künstler da draußen halten es ja auch aus. Also kann es ja nicht sein, dass du es nicht aushältst.
Ja.
Und es war aber nicht die Karriere, sondern es waren andere Sachen.
Ja, wenn man mit so einer Burnout-Geschichte an die Öffentlichkeit geht, als prominenter Mensch, wie ist da das Feedback, das du inzwischen erlebst?
Also mittlerweile ist es wahnsinnig positiv. Es ist ja auch irgendwie so, dass ich glaube, in den letzten Jahren auch sich das nochmal total verändert hat, dass viel mehr Leute auch aus dem öffentlichen Leben quasi da kurz mal sagen so, hey, ich hatte das oder ich habe zu kämpfen mit gewissen Dingen. Ich kann mich erinnern an einen Moment, wo jemand zu mir gesagt hat, ja, vielleicht redest nicht in der Öffentlichkeit drüber, weil jetzt machen das gerade wahnsinnig viele Künstler und dann wirkt es total dumm, wenn du das auch noch machst.
Na wirklich, war
dann
das
so? Dann habe ich mir gedacht so, eigentlich ist das genau das Problem darüber, dass wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann red nicht über die Sachen, die dich beschäftigen. Das ist eigentlich total das Gegenteil von
Schräge
dem, was man machen sollte. Ich bin aber auch dann irgendwann einmal froh, wenn man dann irgendwie nicht mehr so quasi jeden Tag drüber redet.
Ja,
also das war halt irgendwie ein großes Thema und wird es irgendwie längere Zeit noch sein. Also, aber ist für mich auch, was mir jetzt zum Beispiel nach all dem sehr wichtig ist, dass ich mir irgendwie denke, so, auf Wienerisch gesagt, so Herst, ich bin immer noch dasselbe.
Ja,
ihr könnt mich auch belasten. Ich sage euch nur...
Hast du das Gefühl, dass man als weniger belastbar gilt, wenn man einmal mit der...
Doch, ich denke schon. Also so, ich glaube schon, dass es da irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle gibt. Also ich habe auch meinen Manager, mit dem ich ein wahnsinnig gutes Verhältnis habe, dann irgendwann einmal gesagt, so, du Klaus, du kannst schon wieder auch mal draufdrücken.
Ich kann mir das gut vorstellen.
Aber klar, ich wollte dann auch nicht die ganze Zeit mit Samthandschuhen angegriffen werden, weil es ist auch eine, wenn man sich Hilfe sucht, und das ist vielleicht das Einzige, was ich irgendwo mitgeben kann, weil ich bin ja kein Experte, ist, wenn man sich Hilfe sucht, dann kann es auch wieder besser werden. Es kann auch wieder so in eine Richtung gehen, dass man sagt so, hey, ihr könnt es auch schon einmal mir wieder ins Gesicht sagen, das ist scheiße, was du da gerade machst.
Oder, ich vertrage
es. Oder, hey, hör auf, fahr da jetzt noch hin oder arbeite mehr. Oder irgendwie so quasi die Normalität wieder zu finden nach so einer Erkrankung ist, glaube ich, ist natürlich das kleinere Ding als vorher. Aber das ist so das, wo wir jetzt gerade irgendwie dran sind, wo ich dann immer wieder mal sage, so ja, ihr könnt schon wieder alle drumherum Gas geben. Also das ist halt, mittlerweile ist das Ganze so groß geworden, dass ich mehr oder weniger eine Firma habe, die viele, viele Menschen beschäftigt. Und jetzt ist es so, dass das alles wieder geht. Aber ich habe gelernt, hin und wieder vielleicht auch mal zu sagen, so hey, könnt ihr bitte ein paar Sachen aufteilen und nicht so viel Druck bei mir lassen. Und dann, glaube ich, wird das mehr gehört als schon mal, was auch nicht immer Absicht war davor.
Und aber schlussendlich, was dir schon in dem schwierigsten Moment geholfen hat, waren Tabletten auch. Und ja, warst du stationär auch?
Ich war drei Wochen in der Klinik, war dann noch einmal einige Zeit sehr intensiv, also habe ich sehr intensive Therapien gemacht. Bin dann noch einmal drei Wochen komplett raus, um Zeit für mich zu nehmen und war so insgesamt irgendwie doch, das ist ja eh ein Wahnsinn, ich war so um die 6-7 Wochen eigentlich nur raus aus Dingen, was sehr wenig Zeit ist. Bei mir haben viele Ärzte gesagt, ja, du bist wahrscheinlich zum quasi unter Anführungszeichen noch halbwegs richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich hatte eine Diagnose mit schweren Depressionen, also so quasi die dunkelrote Karte. Aber war dann so, dass die Therapien sehr gut angeschlagen haben und da war viel mit Bewegung. Ich bin geschwommen, ich habe auch Medikamente genommen einige Zeit lang. Nehmen sie jetzt nicht mehr, habe die über ein Jahr genommen und bin sehr froh, dass das jetzt nicht so ist, weiß aber auch ganz genauso, wenn es mal wieder in eine Richtung geht, die schwierig ist, dann sage ich meiner Therapeutin, lass uns doch zweimal die Woche treffen.
Ja, ist oder, gut, wenn du ja, selber machst.
Ich mache es doch immer einmal die Woche und derzeit geht es mir sehr, sehr gut und ich habe großen Spaß am Konzerte spielen. Ich spiele wieder 50, 60 Konzerte im Jahr. 2019 waren es über 100. Das mache ich nicht mehr. Also man lernt ja auch.
Gute Idee. Am 27. Juni live am Festplatz in Algund. Wie sehr freust du dich auf Südtirol?
Extrem. Ich habe nur ein weinendes Auge. Ich freue mich wahnsinnig auf das Konzert. Aber ich wollte so gerne, dass wir das im Booking so hinkriegen, dass am nächsten Tag frei ist. Und das leider nicht. Also ich komme mit dem Nightliner, weil wir am nächsten Tag und am übernächsten Tag ich wieder spiele. Deswegen werde ich dann quasi so die Südtirol-Privatzeit wieder privat machen. Und dann muss ich, weil ich habe irgendwie so gehofft, so, es wäre doch schön, wenn wir viele Konzerte spielen und in Südtirol ankommen. Aber das ist halt nicht immer so einfach in der Tourplanung.
Also inzwischen ein bisschen Bindung hast du zu Südtirol, weil sonst sind die Wiener jetzt nicht so ganz Südtirol-affin.
Mittlerweile wissen das eh viele. Ich halte mein Privatleben sehr, sehr weit weg von der Öffentlichkeit. Mhm. Aber ich bin mit einer Tirolerin verheiratet. Habe eine Zeit lang in Innsbruck gewohnt und das war zum Beispiel, Südtirol war der erste so quasi Ausflug nach der Pandemie, wo man wieder irgendwie so ein bisschen sich ein bisschen mehr bewegen konnte, sind meine Frau und ich nach Südtirol gefahren und haben gesagt, ja, ich bin ein großer Weinliebhaber, dann sind wir da halt auch ein bisschen zu den Winzerinnen und Winzern hingefahren, haben den Kofferraum voll gemacht und sowas, genau. Und wir waren sogar nach unserer Hochzeit noch, muss man auch sagen, das war damals noch so eine Zeit, wo ich so viel gearbeitet habe, dass ich habe mir nach meiner Hochzeit ganze 4 Tage freigenommen. Die haben wir in Südtirol verbracht und dann habe ich das größte österreichische Festival gespielt und danach noch, weiß ich nicht, wie viele andere Konzerte und ein Album rausgebracht. War nicht immer nur gesund, aber ja. Aber die Zeit war cool. Also ich liebe Südtirol und ich werde auf jeden Fall privat auch wiederkommen.
Schön. Bist du auf deiner Rom-Fahrradreise auch durch Südtirol durchgeradelt? Weil nicht da sprechen wir nachher ausführlich.
Nicht direkt, aber ich bin so quasi bei Kärnten vorbei und dann, wie heißt's? Ja, es war ganz kurz Südtirol.
Okay, sowas wie Winnebach, ganz
ja,
die Ecke
so,
da drüben.
Ja, so einmal kurz okay, durch, aber okay. Ich habe leider keinen richtigen Stopp in Südtirol.
Ja, du hattest ja eine weite Reise vor dir, Da sprechen wir noch drüber, weil ich das toll finde. Von Wien direkt nach Rom war das.
Ja.
Warum hast du dir gedacht in der Situation, das könnte mir helfen?
Alles. Weil ich im Zuge meiner ganzen Therapien, das waren ja dann doch einige oder mit verschiedensten Leuten, durch diesen ganzen Stress, den ich beruflich hatte als Musiker und alles, habe ich irgendwie auch manchmal ein bisschen vergessen, so was sind eigentlich die Dinge, die ich privat gern mache. Und so, ich trinke wahnsinnig gern Wein und sammle auch ein bisschen oder mache das und das. Ich mache auch gern Sport. Aber es war dann irgendwie so, naja, kannst jetzt nicht die paar Stunden, die du Freizeit Freizeit hast, jedes Mal irgendwie da einfach viel Alkohol trinken. Das kann kein Hobby sein. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin früher wahnsinnig gern Rad gefahren und habe das irgendwie so um die Cordula Grünzeit dann aufgegeben danach, weil einfach, also ich hatte es eigentlich nie absichtlich aufgegeben, sondern ich hatte...
Ja, gibt sich halt, dass man weniger Zeit hat.
Ja, keine Zeit und dann nicht mehr reingekommen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich liebe Radfahren und ich finde das super und bin früher manchmal mit meinen Freunden so im Sommer, haben wir zum Beispiel einmal eine Alpenüberquerung gemacht und sind wirklich viel Mountainbike gefahren und dann habe ich mir ein Rennrad gekauft und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, ich fühle mich gerade wahnsinnig lätschert. Also so.
Verstehen wir alle.
Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, ich würde gern Rad fahren, aber ich weiß nicht wie. Und dann irgendwie dachte so, ja, es gibt ja so neumodische Dinge namens E-Bike und dachte irgendwie so an meine alte Fahrradgruppe, wo wir alle gesagt haben, ja, du kannst in der Pension mal E-Bike fahren, aber davor ist einfach, das geht gar nicht. Und ich mir gedacht, ja, ist mir scheißegal, ich kaufe mir trotzdem eins. Und ich mir das gekauft und das war irgendwie so der Grund, weil ich mir gedacht habe, ich möchte irgendwo hinfahren. Ich möchte einfach so eine Art Reise machen und das war dann eine Reise und habe mir das überlegt und mir gedacht so, ich kaufe mir so Satteltaschen und alles drum und dran und schnall das auf dem E-Bike drauf, wenn mein Kopf und meine Psyche oder mein Körper heute sagt, hey, du schaffst heute nicht so viel, dann schaltest du den Motor einfach ein bisschen stärker. Und wenn du gerade fit bist und dir denkst, Hauptsache schwitzen und dich einfach quasi Meier machen, dann fährst du halt sportlich, wie es nur irgendwie geht. Bin dann eigentlich die meiste Zeit der Radtour irrsinnig sportlich gefahren, weil ich mir gedacht habe, ich möchte noch bis dorthin kommen, aber der Akku reicht lang nicht, also muss ich einfach voll reinhackeln, damit ich irgendwie dahin komme. Und das war dann cool und es hat mir irrsinnig viel Kraft gegeben.
Geschlafen hast du schon im Hotel oder
genau. Jetzt mal Zelt? Ich habe dann auch so, das ist sehr privat jetzt, aber ich habe mir gedacht, so, ja, ich habe dann einfach auch schon viel mehr Geld verdient als früher. Das muss man ja auch mal zugeben dürfen. Ja. Und habe dann irgendwann mal gedacht, so, scheißegal, du kannst in Wahrheit mit dem Handy Booking.com aufmachen und einfach in der Früh überlegen, wo schlafe ich heute.
Du hast so recht,
und
wirklich.
Ich konnte es eh, aber ich habe mir das früher auch irgendwie gar nicht gegönnt. So. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, scheiß drauf, mach doch.
Was war der schwerste Kilometer, so vom Kopf her?
Gibt es natürlich sportlich den einen oder anderen, wo du dann irgendwie denkst. Ich glaube, die schwersten Kilometer waren irgendwann mal, wie mein Fahrrad kurz einen technischen Defekt hatte und ich mir gedacht habe, so, bitte nicht. Aber es war mir dann immer mehr wurscht. Ich habe ehrlich gesagt so, ich bin zwar körperlich manchmal an meine Grenzen gegangen, aber im Kopf war das alles okay.
Aber sonst ist es Fahrradfahren schon ein bisschen wie meditieren, so vor sich hintreten.
Voll.
Gell?
Und ich habe mir immer gedacht, so, ja, und dann nimmst du dir 3 Wochen Zeit und ich bin dann in 12,5 Tagen nach Rom gefahren und habe dann mir irgendwie gedacht, so, ja, da wirst du dann Zeit haben, da überlegst, da denkst du über deine Karriere nach und über all das, was passiert ist und über die vielen tausend Leute, die vor der Bühne stehen. Und dann kannst du meditieren und dann wirst du dein Leben sortieren und sowas. Und dann bin ich irgendwie gefahren und so irgendwie am Tag 10 oder 11 habe ich mir gedacht, so, ah, scheiße, ich bin schon mitten in Italien, ich habe die Toskana schon hinter mir, vielleicht sollte ich jetzt mal anfangen nachzudenken und bin dann halt irgendwie später draufgekommen. Das Gute an der Sache war, dass ich einfach einmal Gedanken hatte wie, hey, was esse ich heute? Muss ich da vorne links oder rechts? Habe ich noch Wasser? Schaue ich, dass ich irgendwo einen Kaffee trinke und mein Rad nochmal anstecke? Setze ich mich da auf die Parkbank? Keine Ahnung, bestelle ich heute Abend einen Rotwein oder nicht? Und nicht, sind die Steuern gemacht? Was passiert, wenn beim nächsten Konzert nicht 3.000, sondern nur 2.000 Leute kommen? Kann ich dann eigentlich meine Crew bezahlen? Und so weiter und so fort.
Weißt du, was der Unterschied ist? Da einmal nachdenken. Denken, das ist so dieses Denken.
Ja.
Aber Gedanken, das ist das Schöne, wenn es so kommt. Und trinke ich einen Rotwein oder nicht?
Ja.
Das ist der Unterschied und der tut einem sehr gut.
Also, genau. Und ich habe eben viele, nicht was über du mein Leben nachgedacht. Und ich habe einfach nur das Normalste auf der Welt. Ja. Ah, wenn der nächste Brunnen irgendwo kommt oder eine Tankstelle, dann kaufe ich mir Wasser, weil ich habe keins mehr. Das waren meine Gedanken und das hat mich eigentlich, das hat mir geholfen.
Ja, das Luxus. Wenn wir so gemütlich Sonntag haben wie heute, wie und wann geht der los bei dir? oder überhaupt ein freier Tag, weil ihr habt ja immer
Sonntag,
so ein bisschen,
ja.
Sonntag ist nicht immer Sonntag.
Ich sage oft so, so ja, Sonntag. Oft ist so ein früher habe ich immer gesagt, so Montag ist der Sonntag der Musiker.
Ja,
Musikerinnen, also das
wird
ist halt
auch
irgendwie
sein.
So, ja, Sonntag ist oft so Heimfahren.
Ja, ja,
irgendwo,
stimmt.
Was ich gern mache, ist wenn ich Zeit habe, koche ich gerne in der Früh schon irgendwie so ein bisschen was, so Spiegeleier und ich stehe gerne in der Küche. Ich mag Essen gern, also man sieht es mittlerweile.
Man sieht, dass es dir gut geht. Und
ja.
Ich glaube, das ist gut. Das ist sehr gut.
Genau. Und ja, mal zu Hause sein, ist was viel, viel Größeres gut geworden als früher. Auch tatsächlich Sport ist sowas, was ich gerne an freien Tagen mache. Die Sachen, wo ich wirklich schwitze, die taugen mir dann.
Gehst du laufen oder was machst du?
Ja, die spielt dann Tennis, gelaufen, okay, fahr, cool. Fahrrad oder so irgendwas.
Weil du sagst Tennis, bist du einer, der Jannik Sinner verfolgt?
Ja, natürlich.
Ist cool, oder?
Natürlich. Ja. Also sagen wir mal so, ich finde den sehr cool und wir Österreicher sind natürlich aber auch der Meinung, dass jetzt der Dominic Thiem wieder zur alter Stärke finden muss. Und ja, deswegen sind wir beim Tennis.
Gut, aber Dominic Thiem drücken wir auch die Daumen.
Sehr gut.
So solidarisch sind wir. Espresso und Chianti.
Ja.
Josh, in diesem Sonntagsrater heute. Ja, keiner vom neuen Album, aber ein unvergessener.
Das wissen ja die wenigsten. Ich habe in Österreich noch mehr von Espresso und Chianti verkauft als von Cordula Grün. Also das ist in Österreich tatsächlich noch größer. Ist natürlich ein Song gewesen, wo gerade die Italiener das Lustige gefunden haben.
Ja, und
haben.
Wir, vor allem die Südtiroler
aber,
auch. Gell?
Ja, witzigerweise Südtiroler haben mir einige geschrieben, so ja, sie finden den Schmäh gut. Und dann kamen ein paar Italiener, die das nur auf Italienisch geschrieben haben, sie nicht verstanden. Aber die fanden das irgendwie alle witzig, weil sie sofort verstanden haben, dass es ein Schmäh ist.
Ja, klar.
Das Schlimmste waren Deutsche oder Österreicher, die in dem Moment sich gedacht haben, dass ich einfach nur ein Vollidiot bin, der das falsch ausspricht, die dann so wirklich so Hass-E-Mails geschrieben haben. So, habt ihr keinen Menschen, der diese Texte sich anschaut? Das ist falsch. Und dann denke ich mir so, ja, es ist so lustig, weil ich hab einen Produzenten, mit dem ich viel gemacht habe. Seine Eltern kommen aus Italien, er ist aufgewachsen in der Schweiz, aber quasi einfach halb Italiener. Und spricht fließend Italienisch und wir haben sogar noch seinen Eltern diesen Song geschickt und die haben gesagt, sie finden es sau lustig. Dann haben wir uns gedacht, so, ja, von mir, vielleicht können wir das einfach machen. Und dann war es, ja, die Südtiroler und die Italiener, die halt das einfach wirklich gut sprechen, die haben es lustig gefunden.
Die verstehen
aber
den Spaß. Aber
Österreicher, die Italienisch gelernt haben, haben manche gesagt, so, ja, wie kann der nur, was für ein Trottel. Und dann haben sie halt nicht ganz verstanden, dass das Humor war. Aber sie fanden es selber auch nicht lustig.
Cordula Grün,
ja.
Du hast es vorhin selber angesprochen, ist unvergessen. Der Sohn eines Arbeitskollegen von mir, da war er so 3-4 Jahre alt, als es groß war, dann hat er immer gesagt, wenn man ihn gefragt hat, was er werden will, hat er gesagt, ich werde Cordula Grün-Sänger.
Echt?
Hat er immer gesagt, ja, er hat den Song geliebt. Also, sei nicht beleidigt, wenn ich das
so
jetzt
lieb
erzähle, die Geschichte. Nicht, dass er beleidigt
ist. Sowas ist lieb. Ja,
süß, gell?
Ja.
In deinen Konzerten, wenn du, natürlich geht voll die Post ab, wenn der Song kommt, nach wie vor. Wie geht's dir dabei, wenn du den spielst du wahrscheinlich immer noch gerne.
Ich spiele den immer. Hab natürlich auch oft die Frage bekommen, so, hey, geht dir das irgendwann auf die Nerven? Und ich erzähle dann immer gern so eine kleine Anekdote. Da war ich 14 und gerade ich habe Gitarre gelernt, bin ja eigentlich studierter Gitarrist, gar nicht Sänger, also hört man auch, ne? aber aber es ist dann so gewesen, dass ich gerade in so einer Phase war, da habe ich angefangen E-Gitarre zu spielen. Ich habe eigentlich klassische Gitarre gelernt und habe halt so.
Das war in der Grundschule irgendwann, wo du angefangen hast, gell?
Ja,
also es war ganz
früh. War 8 Jahre alt, ja.
Sowas. Mhm.
Und habe dann so Bach und Händel. Ich auch meine erste CD, die ich gespielt habe, auch meine erste Tournee, da habe ich Klassik gemacht, habe ich so Beethoven,
ja,
und so Zeug irgendwo.
Stimmt, das hast du letztes Mal
Montenegro-Tour und so Zeug gespielt. War ganz lustig. Aber, und dann habe ich so Santana-Phase gehabt und war am Schloss Schönbrunn in Wien, ne? Mhm. werden auch die meisten kennen, war ich und der hat dort gespielt vor dem Schloss Schönbrunn und er hat nicht Samba-Partie gespielt und das war halt für mich so, das war der größte Santana irgendwie,
ja,
auch obwohl es dann Supernatural und die ganzen Alben gegeben hat noch später, aber Samba-Partie ist so, wenn man sagt, nenn mir die Santana-Nummer, dann kommt entweder Black Magic Woman oder Samba-Partie.
So,
Und er hat ihn nicht gespielt. Und ich stand dort als 14-Jähriger und war todtraurig. Und war wirklich, also ich habe mir gedacht, so, ich war nicht angefressen, sondern ich war traurig.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, wenn jemand mal Eintritt zahlt für ein Konzert von mir, weil er diesen Song liebt und das natürlich doch fast überall noch der größte Song ist, den ich je gemacht habe, dann werde ich einfach nie hergehen und sagen, ich spiele das nicht. Mhm. Und ich spiele es auch noch gern. Und ich mag, dass das ein Song von mir, hinter dem ich zu 100% stehe. Und ich liebe den. Und deswegen spiele ich den auch gern. Und natürlich ist es auch schön, wenn dann alle irgendwie abfeiern.
Ja. So diese letzten Schultage vor den Sommerferien, ja. Wie jetzt. Wie hast du die immer erlebt?
Die letzten Tage vor der Schule, ach Gott. Wenn das jetzt meine Radiosendung wäre, würde ich jetzt Musik spielen und das Thema wechseln. Nein, es war, ich war.
Aber ist ja was Schönes, Schulferien, ich meine. Ist
ja, ja, voll, aber die letzten Tage... Kurz vor den Ferien war natürlich auch immer eine schwierige Zeit für mich, weil man hat halt irgendwie gewusst, jetzt kommt dann irgendwann der Tag, wo man sein Zeugnis bekommt. Und die Chance, dass die Eltern nicht fragen, was im Zeugnis steht oder das sehen wollen, die war gleich gegen null. So, also habe ich immer dann schon so gewusst, okay, ich freue mich auf die Ferien, aber da gibt es noch so einen harten Brocken vorher.
So, was waren das so deine Sorgenkinder? An Fächern?
OS. Also mein Vater...
Na echt? Ich hätte jetzt gesagt, dass du in der Schule sicher...
Nein, das war OS. Okay. Mein Vater hat mal gesagt, so, ja, ich war ein religiöser Turner, weil ich ganz am Anfang, ist so, in Religion hat man ja quasi fürs Dabeisein schon eine gute Note gekriegt. Also hat jeder eine Eins gehabt, selbst Leute wie ich. Und in Sport war jetzt eigentlich so schwer, wenn man das irgendwie nicht so ganz drauf... Jetzt hätte ich fast gesagt, was Wienerisches gesagt, aber wenn er nicht ganz drauf gepfiffen hat.
Ich kann mir vorstellen, was das Wienerisch ist.
Drauf geschießen, hätte man gesagt. Naja,
erst.
Und erst. Naja, sicherlich im Sport habe ich schon geschaut, dass ich... Und dann, ja, später gab es dann eben natürlich auch Musik und dann waren so die Fächer, wo ich eine Eins nach Hause gebracht habe, war Musik.
Aber geschmissen hat es dich nie?
Geschmissen hätte es mich wahrscheinlich irgendwann einmal sicher, aber ich war Waldorfschüler und da war das mit dem, man hat mehr an die Gemeinschaft geglaubt, an das, dass man Leute durchfallen lässt.
Aber ist das gut jetzt im Nachhinein?
Ich finde das nicht schlecht, weil ich auch damals schon ein bisschen so, ich habe dann auf die letzte Mathematikprüfung in der Schule irgendwie so eine 2 geschrieben. Also irgendwie habe ich es schon hinbekommen, aber es gab halt Phasen, wo ich einfach ja vollkommen überfordert war und auch einfach keinen Bock hatte. Und ja, deswegen war ich eigentlich froh, dass ich dann nicht von meinen Freunden getrennt worden bin. Mhm. Weil ich glaube, dass viele von meinen Freunden wären immer durchgekommen und ich war halt dann irgendwie so. Ich glaube, wenn man Letzter ist irgendwie, dann ist es noch schwieriger zu sagen, so, hey, die Klassengemeinschaft hängt dich ab und geht woanders hin und du bleibst alleine zurück.
Ja.
Ich weiß nicht, wie sinnvoll das immer ist.
Also ich glaube, dass das am Sitzenbleiben für viele das Schlimmste ist.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass das soziale Umfeld etwas ist, das schwierig ist. Und natürlich weiß ich schon, dass man irgendwo auch Leistung bringen muss.
Weißt du, anders wiederum geht es manchen Kindern dann besser in einer anderen Klassengemeinschaft.
Total.
Weil das passiert auch, dass die dann, dass das eine neue Chance ist, einfach sich zu behaupten und eine neue Rolle einzunehmen, weil in so einer Klasse gibt es ja diese Rolle.
Aber wir müssen uns auch ganz ehrlich sein, ich meine, was ist denn ein Jahr auf unser Leben gesehen? Ich meine, du jetzt so, als wäre ich da irgendwie so alt, aber selbst mit 37 weiß man schon, also sorry, ein Jahr ist wurscht. Also es ist wirklich wurscht, ob du jetzt irgendwie mit 19 mit der Schule fertig bist oder mit 20 oder mit 18, ist aufs Leben gesehen scheißegal.
Das stimmt.
Und das hätte ich gern damals schon ein bisschen mehr gewusst, aber man hat halt dann doch irgendwie so diesen gesellschaftlichen Druck. Und ja, 4 gewinnt war mein Spiel in der Schule. Es waren aber auch oft 5er. Ja, ich war ein sehr schlechter Schüler. Ich würde jetzt gern manchmal so Sachen lernen.
Mhm.
Weil ich
du machst es dann auch, dass du...
Ja, ich eigne mir schon immer Wissen an und sowas. Aber ich habe 12 Jahre lang Russisch gelernt. Und ich sage jetzt mal, außer Bier bestellen geht nicht mehr recht viel. Und das ist halt schade, weil ich einfach nie aufgepasst habe. Ich einfach nie Hausübungen gemacht habe.
12 Jahre lang, das ist krass.
Voll.
Du, bist verheiratet inzwischen. Das habt ihr eher heimlich gemacht. Dein Privatleben, dass ihr das so sehr auch unberührt haltet oder verdeckt haltet. Wovor hast du da Angst? Weißt du, dass ihr das ganz bewusst macht, deine Frau und du?
Ja, auch.
Macht das verletzlich? Oder ich weiß
das jetzt weiß nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass man das sehr oft vergisst in der Öffentlichkeit, dass das ja nicht allein meine Entscheidung ist. Sondern die Sache ist ja die, meine Frau hat keinen Beruf in der Öffentlichkeit. Jetzt ist dann auch ein bisschen sowas von wegen, man kriegt ja manchmal mit, ein Mensch in der Öffentlichkeit zu sein. Also ja, sage ich jetzt einmal, in vielen Teilen des deutschsprachigen Raums wäre es auch voll wurscht. Aber in Wien oder so oder in gewissen österreichischen Zeitungen ist es nicht egal. Also dann, wenn ich was auf Instagram poste, gibt es nachher einen Zeitungsartikel, wenn es irgendwas ist, was ein bisschen auffälliger ist. Und da ist dann auch ein bisschen so, sie ist nicht in der Öffentlichkeit und hat sich dann auch irgendwie bewusst dafür entschieden zu sagen, so hey, ich möchte es eigentlich nicht, weil sie braucht es ja nicht. Ne? Mhm. Für mich ist es mein Beruf und ich habe mich auch dazu entschieden und ich mag es auch. Also ich gebe das ehrlich zu. Also ich bin nicht der Frontman oder Sänger von meinem eigenen Projekt geworden, weil ich sage, ich würde eigentlich gerne in der 5. Reihe stehen. Das muss man auch mal sagen.
Aber du machst es recht gut. Also ich finde, man dich auch so als Menschen kennt man recht gut und den Rest, das akzeptiere ich auch sehr, dass das nicht stattfindet, weißt du?
Ja, voll.
Also das machst du gut.
Ich rede ja auch gerne über Privates. Ja. Es ist nur so, dass meine Frau nicht das Thema ist in gewissen Dingen. Und das ist dann eben, man muss sich auch mal überlegen, vielleicht war das auch nicht meine Entscheidung, sondern ihre. Und dann respektiere ich die auch, beziehungsweise sage dann so, meine Frau kann das alleine für sich entscheiden. Wenn sie zu den Amadeus Awards über den roten Teppich mit mir gehen will, dann soll sie das tun. Und sie möchte das nicht, weil sie sagt, ich möchte nicht, dass alle Fotografen auf mich draufhalten und nachher ich im Internet besprochen werde. Und ich sage so, ich verstehe dich total, weil ich mag es auch lieber, wenn man über meine Musik im Internet redet, als über mein Aussehen oder das oder das oder das oder das oder wer ist das, woher kommt die? Und da hat sie einfach keine Lust drauf und ich verstehe das. Und deswegen gehen wir privat überall gemeinsam hin oder sehr oft gemeinsam hin, waren auch gemeinsam in Südtirol, haben auch dort unsere Flitter vier Tage. Und da kann man uns auch sehen und wenn uns jetzt jemand trifft irgendwo, würde ich nie sagen, oh mein Gott, also so, wenn sie jetzt mit hier wäre, dann hättet ihr sie da alle beim am Sender irgendwie kennengelernt. Also, das ist ja nicht unser Problem, aber es geht einfach darum, dass wir halt keine Fotos machen und so Zeug, weil uns das lieber ist.
Ja, sehr gut. Deine Konzerte, da gehören schon auch die ruhigen und die nachdenklicheren Momente dazu.
Ja, ich versuche schon so ein Programm zu machen, das irgendwie halt alles herzeigt von dem, was ich habe und wer ich bin. Ja, halt einen ganzen Abend darstellt, wie so eine Reise zwischen all diesen Dingen, wie ich Musik verstehe, wie ich persönlich Popmusik empfinde. Und es sind schwungvolle Sachen, sind ruhigere Sachen. Da gibt es Gitarren-Soli, da haben Musiker, die ich mit habe, ihren Platz, weil ich irgendwie sage, so, ich möchte auch gerne mal anderen Musikerinnen und Musikern auf meiner Bühne Platz geben, weil da hinten steht oft in so riesen Bannern eh schon mein Name. Also wenn ich jetzt noch ein Ego hätte, dann bin ich eh fehl am Platz. Ich bin sehr froh, dass das mittlerweile so gut läuft, weil ich natürlich auch ein bisschen persönlich damit zu kämpfen hatte, ne, dass ich sehr ernsthafte Musik mache und dann eine Zeit lang halt auch ein bisschen abgestempelt worden bin, also dieser Party-Typ, der halt Cordula
Grün immer, ja genau.
Und das ist genauso ein Teil von mir, wie es ruhige Nummern sind. Und ja, da ist alles dabei. Von wir denken kurz nach gemeinsam auf der Bühne bis hin zu jetzt lassen wir es einfach Vollgas krachen.
Wie viele Menschen seid ihr da auf der Bühne inzwischen, deine Band?
Also wir sind zu sechst auf der Bühne. Okay. Früher waren wir zu siebt, also wie wir das letzte Mal miteinander geredet haben und wir in Südtirol waren, da waren wir zu sechst auf Tour mit so einem 9-Sitzer Sprinter. Mhm. Hinten Equipment drin und ich bin nach der Show habe ich mitten in der Nacht noch eine zweite gespielt, um 1 in der Früh. Und dann bin ich durchgehend die ganze Nacht bis nach Wien gefahren. Und dann habe ich am nächsten Tag noch für so ein Red Bull Event, 36 Stunden später auf einem Red Bull Event vor 4000 Leuten gespielt. Und habe halt einfach knappe 38 Stunden nicht geschlafen und durchgearbeitet. Das macht man nicht mehr.
Und muss jetzt auch nicht, es geht auch ohne, oder? Ja. Klar, sagt man in dem Moment, wenn man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also das versteht auch jeder, dass du da dann Vollgas gegeben hast. Und jetzt geht es ja auch anders.
Ja, und es ist auch, ich kann auch natürlich viel mehr Ruhezeiten dazwischen gewinnen. Aber es liegt auch an euch da draußen, dass halt einfach die Musik so gut angekommen ist. Es ist natürlich so, wenn das erfolgreich ist, kann man natürlich ein bisschen mehr Ruhepausen auch einlegen, weil man halt, ich habe mittlerweile eben das große Glück, dass ich viele Termine mit so einem Nightliner fahre, wo ich drin schlafen kann, wenn sich der bewegt. Das heißt, du kannst schlafen, um in die nächste, bis du in der nächsten Stadt bist. Natürlich schon viel Stress erleichtern. Ja. Und ich weiß noch, ja, damals waren wir zu sechst und jetzt ist so die Standard-Crew sind 16 Leute und ein LKW und ein riesen Reisebus und was weiß ich alles. Und ja, cool. Aber ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist.
Letzte Frage noch an dich, vielleicht zusammenfassend auch nach diesem Vormittag. Nach deinem Burnout, deinem Comeback dann im Herbst, im letzten, was machen wir jetzt, damit dir das nicht mehr passiert?
mehr Ruhepausen, ein bisschen mehr Urlaub, ein bisschen mehr darauf Acht geben, dass man quasi selbst auch wichtig ist. Also so, dass ich einfach sage, so ja, es ist in Ordnung, anderen Menschen zu sagen, dass mir Dinge zu viel sind und das ist keine Schwäche, dass ich mal sage, ja, lass uns doch nicht 18 Interviews machen, sondern 17. Aber das, ja, ich finde, und den Humor nicht verlieren, weil das habe ich nie gemeint. Ich habe wahnsinnig viel Depressionsvize gelernt in der Klinik, wo ich war, und das ist ganz wichtig.
Und sowas gibt's?
Ja.
Magst du uns einen erzählen?
Das war sehr viel Situationskomik. Also, okay. Also so dieses so, ja. Da lacht man über Dinge, wenn man sich denkt, so, um Gottes Willen, ich bin so am Arsch, aber irgendwie ist es schon so deppert, dass es irgendwie wieder lustig ist. Und das möchte ich irgendwie mir vornehmen, dass man den Humor nicht verliert bei diesen Dingen.
Wir freuen uns auf das Konzert in Allgund am 27. jetzt, das ist cool. Ja, Karten am besten gleich besorgen, wie gesagt. Und damit auf in unser Finale. Mein ja. Satz, dein Satz. Ich freue mich auf Südtirol, weil
es einfach eine wunderschöne Gegend ist und weil ich schon länger nicht mehr dort gespielt habe.
Live auf der Bühne zu stehen, nach allem, was die vergangenen paar Jahre jetzt gebracht haben, ist für mich heute
einfach nur Glück. Ich genieße da jede Minute und ich genieße es mehr als jemals zuvor.
Ich wünsche mir, dass meine Musik
in 30 Jahren noch so ist, dass ich als Opa sage, liebe Enkelkinder, der Opa ist jetzt 2 Wochen unterwegs, weil der fährt auf Tour.
Johannes nennt mich heute?
Meine Mama, meine Frau, mein Manager und witzigerweise das erste Mal auch wieder Freunde aus dem ganz engsten Freundeskreis, die mich eigentlich Josch getauft haben. Weil
so,
Josch
schön.
Ist mein Spitzname seit immer. Und das Lustige ist, seitdem Josch zumindest in Österreich irgendwie so eine Riesenfigur geworden ist, haben die das Gefühl, dass das nicht mehr ihr Freund ist, sondern dass sie mich wieder Johannes nennen. Und ich finde das schön. Aber man darf mich beides nennen. Ich höre auf beides. Josch ist kein Künstlername, sondern das ist mein Spitzname aus der Schule. Aber es ist sehr lustig, dass mich jetzt private Leute wieder Johannes
ja,
nennen.
Das ist wirklich lustig. Wichtigstes Utensil auf meiner Radreise nach Rom war für mich, aus dem Radl natürlich.
Was ganz einfach ist, meine GPS-Sportuhr, damit ich gewusst habe, wo ich hinkomme. Und wahrscheinlich meine Bankomatkarte, damit ich mehr Essen und Trinken kaufen konnte.
Wir Wiener sind
oft einmal pessimistisch. Aber irgendwo auch melancholisch und schön. Und wir haben eine tiefe Romantik in uns.
Du, oft einmal, das sagt ihr aber nicht in Wien, das war jetzt tirolerisch, oder?
Oft einmal? Doch, ich glaube schon.
Schon, sagt ihr das? Aber das hat jetzt sehr südtirolerisch sogar geklungen.
Ja, es vermischt sich einmal. Manchmal. Meine Frau hat schon, vorgestern nicht? Schon zu mir gesagt, so, sag mal, hast du gerade Letz gesagt?
Und so, geil.
Ich habe gesagt, so, ja, das, mir geht das so. Ich habe es gemischt. Vielleicht muss man das im Radio rausschneiden, aber ich kann sagen, so, ich habe gesagt, mir geht das so am Arsch, dass ich so Letz benannt bin. Und sie so, du weißt schon, dass das ein Wiener nicht sagt, oder? Und ich so, ja, stimmt, würden Wiener nie sagen. Ja, habe ich halt schon so oft gehört. Ja, ich glaube, ihr alle Hörerinnen und Hörer wissen, was das heißt. In Wien hat es keiner verstanden.
Aber hallo. Und würde ich euch jetzt selber zum Mittagessen bekochen bei uns daheim, dann gäbe es.
Sicher was Italienisches. Ich liebe die italienische Küche und liebe deswegen auch sehr Südtirol, weil ich finde, die Tiroler Küche ist Wahnsinn und die Südtiroler Küche liebe ich deswegen so sehr, weil es Einflüsse aus beidem hat, so quasi aus der österreichisch-tirolerischen Küche und aus dem italienischen. Bitte, bitte kocht alle weiterhin genauso, wie ihr jetzt kocht und lasst euch nicht beeinflussen von manch anderen, die unsere Sprache sprechen.
Geil. Josh, danke dir für deine Zeit. Das war sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett wie immer. Und natürlich viel Spaß im Sommer und am 27. Juni bei uns in Allgäu.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Holt euch allen noch Karten, dann feiern wir gemeinsam. Und ich bringe auf jeden Fall meine ganze Band mit und alles drum und dran und ganz viele Instrumente. Und das wird schön.
Ja, das mit dem Radfahren nach Rom hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht, dass man sich da drauf besinnt, was wirklich wichtig ist.
Wirklich? Du packst jetzt aber nicht gleich deine Sachen, oder?
Wer weiß.
Wir brauchen dich nämlich noch spätestens im nächsten Sonntagsfrühstück.
Ja, da freuen wir uns auf Raphael Kofler. Er gilt als das Ausnahmetalent des FC Südtirol.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.